Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und wir möchten heute zusammen mit Christine Neder für mehr Sensibilität beim Thema unerfüllter Kinderwunsch aufrufen. Christine ist Mutter einer Tochter und Bloggerin der ersten Stunde. Auf ihrer Instagram-Seite Lilly's Diary teilt sie aktuell ihren Weg zum weiteren Wunschbaby und welche Rückschläge und Gefühle sie dabei begleiten. Liebe Christine, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich gerade in meinem Intro schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Und ja, ich bin Christine, ich bin 38 Jahre alt und lebe in Portugal mit meiner Familie, also mein Freund, meine Tochter, unser Hund und 5 Alpakas. Und ja, ich war jahrelang Reisebloggerin, doch die letzten Jahre bin ich eher als systemischer Coach unterwegs und auch sehr auf Social Media, Instagram und YouTube.
Ja, und man kann ja eigentlich sagen, du bist ja schon so ein richtiges Urgestein in der Blogger-Szene. Du bist ja schon richtig lang dabei, ne?
Das stimmt. Also das sind jetzt schon über 15 Jahre. Also ich weiß noch, ich habe einen Blog gegründet, da wusste man noch nicht, dass man den mit G schreibt, sondern mit CK, also diese Zeit noch. Und wirklich so die erste bei Facebook, die erste bei Instagram. Ja, TikTok freue ich mich gerade noch mit an, aber YouTube auch schon ewig. Ja, also diese ganze Welt, wo man was teilen kann, hat mich schon immer fasziniert. Ob es Reisetipps sind oder alles Mögliche, was mich gerade interessiert. Minimalismus, Nachhaltigkeit. Ich habe da wirklich sehr viele Themen, die mich interessieren.
Ja, und wie ich gesehen habe in deiner Story heute erst, die Alpakas sind aktuell sehr pflegeintensiv.
Die Alpakas, ja, die haben wir seit 2 Jahren und das ist, glaube ich, diese nochmal neben meiner Tochter mein größtes Learning in diesem Leben momentan. Sich emotionell abzugrenzen, auch wenn Tiere was haben. Das ist echt ganz schön schwierig.
Ja, das kann ich nachvollziehen. So ein Tier wird halt irgendwann auch ein Familienmitglied.
Das stimmt.
Und apropos Familienmitglied, du hast ja eine Tochter, hast du erzählt. Und ein weiteres Thema, das ja bei dir auch sehr präsent ist auf deinen Kanälen, ist dein weiterer Kinderwunsch oder euer weiterer Kinderwunsch. Kannst du mal erzählen, seit wann das Thema weiterer Kinderwunsch bei euch präsent ist? Weil es ja oftmals so ist, man sagt, oh, man hat jetzt das erste Kind, möchte vielleicht dann auch so eine Pause dazwischen haben, also ist nicht gewillt, gleich in einem Jahr wieder schwanger zu sein. Wie war das denn bei euch? Wie ging das Thema so vonstatten?
Ja, also das war wirklich so, dass ich mir die ersten 2 Jahre das überhaupt nicht vorstellen könnte, ein zweites Kind zu haben, weil ich war so überwältigt und wollte aber so viel von meinem alten Leben festhalten, das Reisen, mein Job und alles. Also ich habe mit meinem Partner immer alles 50-50 geteilt und so war ich eigentlich schnell wieder in meinem alten Leben und dachte mir, okay, da bin ich erstmal jetzt zufrieden. Aber dann so, als unsere Tochter 2 Jahre alt wurde, da kam echt dieser Wunsch auf, das irgendwie alles nochmal durchleben zu wollen. Also natürlich spielt auch der Wunsch nach einem Geschwisterchen eine Rolle, aber im Grunde primär, dass ich nochmal dieses ganze Mama-Sein gerne erleben möchte in seiner ganzen Intensität.
Ja, und ich kann es total nachempfinden. Ja. Bei meiner Tochter war das ehrlicherweise auch so, beziehungsweise finde ich, ist so, ja, ab 2 Jahre oder ich habe eigentlich immer so gesagt, so ab 20 Monate in etwa, da wird alles irgendwie so leicht und da sind diese ganzen anfänglichen Babystrapazen auch so ein bisschen vergessen oder verdrängt, ich weiß es nicht. Und dann sind die so süß und so kleine, selbstständigere Menschen. Da kommt dann schon hier und da mal der Gedanke auf, oh, noch so eins.
Ja, ja. Ich glaube, ich habe auch alles, also man vergisst ja auch total viel irgendwie, was anstrengend war und sieht nur die schönen Dinge und ja auch einfach so diese in kleinen Menschen Werte mitgeben und ihn irgendwie auf dieses Leben vorbereiten, dieses Aufziehen. Jetzt ist meine Tochter ja schon 5 und ich habe trotzdem immer noch den Wunsch, weil man sieht, ach, es wird noch immer schöner und schöner und schöner.
Ja, und jetzt, wo der Wunsch sozusagen wieder präsent ist, beziehungsweise dann wieder präsent war, seid ihr das dann gleich wieder angegangen, beziehungsweise jetzt vielleicht nochmal zurückgespult? War beim ersten Kind das Schwangerwerden auch schon eine Herausforderung? Oder ist es einfach so gekommen, wie es eben gekommen ist?
Ja, ich habe mir also damit wirklich lange Zeit gelassen. Ich glaube, mein Freund hätte viel früher gerne ein Kind bekommen, aber ich musste noch ganz viele meiner Träume erst nochmal so ausleben, um mich dafür bereit zu fühlen. Und als da das Gefühl dann kam, ging es echt total schnell. Also ich habe da nicht wirklich irgendwas geplant oder gemacht. Ich war schwanger und dachte mir, ach, schön, so schnell geht es. Und kann das erst jetzt im Nachgang wirklich schätzen. Also was für ein Glück das ist, wenn man sagt, man will schwanger werden, das funktioniert gleich, dass das wirklich Wahnsinn ist. Und ja, deswegen ging es halt das erste Mal so schnell und deswegen dachten wir auch, oh, das zweite Mal geht es bestimmt auch so locker flockig, aber ja, da wurden wir alles anderen belehrt. Also wir haben es dann nach 2 Jahren so langsam wieder versucht, also nicht mehr verhütet. Und es hat dann nach 6 Monaten geklappt, dass ich wieder schwanger war. Das wurde dann aber eine Fehlgeburt und dann ist auch noch unser Hund gestorben und da war auch erstmal wieder so eine lange Pause. Und dann haben wir es wieder so konstant ein Jahr probiert und wirklich mit allen möglichen, mit Temperaturmessen, mit Ovulationstests und Münzpfeffer und was man alles so tun kann. Und ja, hat aber auch da wieder nicht geklappt. Ein Jahr lang, ja. Und dann haben wir uns entschieden, mal den Weg der Kinderwunschklinik so einzuschlagen.
Darf ich dir vorab noch eine Frage stellen? Hattest du bei der ersten Geburt oder die erste Entbindung, war die für dich schön oder würdest du rückblickend sagen, das war eher, also weil es gibt ja eigentlich nur so zwei Lager, ne? Die einen sagen, hey, es war alles top, es war natürlich anstrengend, hat wehgetan und so weiter, aber es war alles in Ordnung. Und andere haben aber auch wirklich eine traumatische Erfahrung mit der Geburt. Wie würdest du sagen, war das bei dir?
Das war bei mir richtig, richtig schön. Also es war super intensiv, super lange, 18 Stunden lang und nicht so ganz, wie ich mir das gewünscht habe, mit PDF frei und, nee, wie heißt das? PDA! Man vergisst alles, ich sag's ja. Frei, sondern halt schon anders, aber ich habe mich da richtig gut drauf vorbereitet, mit Hypnobirthing wirklich auch alles so anzunehmen und trotzdem, wenn es so lang geht, in meiner Kraft zu bleiben. Und es war schwierig, aber ich konnte da so gestärkt rausgehen, weil ich es so faszinierend fand, was man als Frau leisten kann. Und hatte ein ganz tolles Krankenhaus, wo ich eigentlich nur von Hebammen begleitet wurde. Und mein Freund war auch super vorbereitet und hat da auch alle meine Wünsche immer respektiert. Und ich hatte damals auch noch eine Geburtsfotografin dabei, die auch total toll geholfen hat. Also das war ganz, ganz toll, ja.
Weil oftmals heißt es ja auch, dass wenn man eine traumatischere Geburt hat und die dann noch nicht richtig verarbeiten konnte, dass das auch eine innere Blockade ja auslöst für einen weiteren Kinderwunsch. Das war mir zum Beispiel so gar nicht bewusst. Also ich dachte mir so, ja gut, man muss halt dann auf diese ganzen Themen achten, so dass es der richtige Zeitpunkt ist und wie du sagst, hier, wie man den Zyklus noch ein bisschen stärken und unterstützen kann, aber dass da auch mental einiges dahinter stecken kann, das ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht bewusst, oder?
Stimmt schon, obwohl ich bin mir auch nicht sicher, klar ist da was vorgefallen, das wäre super toll, das vorher aufzulösen, dass man halt so entspannt da reingehen kann. Aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern du meinst, dass das irgendwie einen Kinderwunsch behindert. Magst du es nochmal erklären oder meinst du einfach nur, es ist so fürs mentale Gut und nicht für den Wunsch?
Interessanterweise hat meine Mutter mir das mal erzählt, eben von ihrer eigenen Erfahrung, weil mein Bruder ist deutlich älter als ich und bei meinen Eltern hat es dann wiederum, ich glaube auch 4 oder 5 Jahre nach meinem Bruder nicht mehr geklappt und die haben sich dann schon damit abgefunden, dass es jetzt eben so ist. Und ja, wiederum 2 Jahre später, also insgesamt 7 Jahre nach meinem Bruder, gab es dann eben doch noch eine Überraschungsschwangerschaft, worüber sie sich natürlich riesig gefreut haben, aber wo dann auch keiner mehr damit gerechnet hat. Und meine Mutter hat mir erzählt, dass sie im Nachhinein glaubt, dass dadurch, dass die Erfahrung bei meinem Bruder, die Entbindung, also der kam 4 Wochen zu früh, der musste in Brutkasten, hatte Gelbsucht und so weiter, dass sie diese Erfahrung so geprägt hat und irgendwie so viel Angst auch eingeflößt hat, dass sie vielleicht mental noch nicht bereit dafür war. Und das fand ich total spannend, den Ansatz auch. Deswegen hätte mich das jetzt eben interessiert. Aber wenn du sagst, bei dir war die Erfahrung ja total schön, dann ist sowas ja schon mal komplett ausgeschlossen.
Ja, aber natürlich bekommt man, wenn man diesen Thema Kinderwunsch hat und den teilt, immer wieder gesagt, ja, du musst noch selber was in dir auflösen und schwanger zu werden. Und das finde ich manchmal super schwierig, weil manchmal klappt es einfach nicht, weil irgendwas nicht stimmt im Körper und da gar nichts zum Auflösen oder Loslassen ist und es einen ziemlich krass auch unter Druck setzt, weil man immer denkt, ich bin selber schuld, ich werde nicht schwanger, weil ich muss was auflösen oder irgendwas bearbeiten und so.
Das finde ich gut, dass du das jetzt sagst, weil es geht uns ja heute auch hauptsächlich um das Thema, wie kann ich denn sensibel auch mit jemandem umgehen, der jetzt einen weiteren Kinderwunsch hat, und dass du jetzt auch herausstellst, dass dich das ja auch irgendwie unter Druck setzt, beziehungsweise das halt auch nicht so auf ja offene Arme oder offene Arme, sagt man das, offen, wie auch immer. Ich glaube, du weißt, was ich meine, dass das einfach ein Thema ist, wo man sich halt auch irgendwie ein bisschen dann zurückhalten sollte, beziehungsweise halt überlegen sollte, okay, ist dieser gut gemeinte Rat, den man in dem Zusammenhang dann vielleicht hat, der mir jetzt zum Beispiel auch in den Kopf gekommen ist als erstes, ist das was, was demjenigen gegenüber hilft? Aber das ist gut, dass wir da jetzt das auch so rausarbeiten können zusammen. Wie ist es denn jetzt generell? Also ihr habt es dann weiter versucht, dieses eine Jahr, und dann hast du aber irgendwann mal gesagt, oh, ich merke irgendwie, dass da was nicht funktioniert. Wie hat sich das dann geäußert? War dein Zyklus vielleicht auch irgendwie anders? Ich weiß nicht, was man da für Symptome dann im Prinzip auch wahrnehmen kann, um zu spüren, irgendwas stimmt hier, glaube ich, nicht.
Michael, also ich habe es eigentlich nur darin gespürt, dass man halt immer alles schön getrackt hat und wusste, ja, jetzt ist der fruchtbare Tag und jetzt geht die Temperatur hoch, du müsstest einen Eisprung gehabt haben, aber dann war halt der Schwangerschaftstest immer negativ oder man hat halt seine Periode bekommen. Körperlich war da gar nicht viel, was ich gemerkt habe. Es war halt dann immer nur jeden Monat die Enttäuschung und was kann ich noch tun? Und irgendwie auch ein bisschen die Verzweiflung, weil man dachte, okay, ich habe jetzt eigentlich schon alles gemacht. Und man sagt ja immer, man soll so ein Jahr probieren, und dann ist eigentlich so der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, man kann sich auch einfach mal durchchecken lassen, ob hormonell alles stimmt auf beiden Seiten, Mann und Frau. Weil das ist auch spannend, weil ganz oft immer die Frauen gleich denken, es liegt an mir, was kann ich noch machen irgendwie. Und das habe ich auch gedacht und bin zu irgendwelchen Kräuterfrauen, habe irgendwelche Elixiere getrunken, meine Ernährung geändert, und ja, das macht man dann halt alles.
Und kannst du vielleicht auch noch ein bisschen erklären, welche Werte beziehungsweise was man sich dann konkret anschaut bei der Kinderwunschthematik? Okay. Was ist da ausschlaggebend?
Also ich bin keine Expertin und auch nicht gut in Fachbegriffen, aber man geht einfach, also man kann in die Kinderwunschklinik gehen, und wenn man unter 40 ist, das ist ein bisschen unfair, aber nur Frauen unter 14 kriegen so eine Krankenkasse bezahlt, sich einfach mal checken zu lassen, ob der Hormonhaushalt stimmt, ob ich in einem bestimmten Zeitpunkt im Zyklus die bestimmten Werte in der richtigen Menge habe. Also man muss da wirklich einen ganzen Zyklus mal hingehen, um das einfach mal durchzuchecken. Manchmal ist es einfach so, dass in der zweiten Hälfte vielleicht ein bisschen Progesteron irgendwie fehlt oder in der ersten Hälfte was anderes. Oder die Schilddrüse ist ja auch ganz oft ein springender Punkt. Und da gibt es einfach kleine Stellen, an denen man schrauben kann. Und was halt auch super wichtig ist, dass der Mann ein Spermiogramm macht, auch ob da auch alles gut sind, ob es genügend sind, ob die schnell genug sind, ob die richtig gut aussehen. Und das ist natürlich fast noch einfacher, erstmal den Mann das checken zu lassen.
Mhm. Und du hast es dann quasi machen lassen. Und wie geht dann so eine Kinderwunschbehandlung weiter vonstatten? Beziehungsweise welche Möglichkeiten wurden euch da aufgezeigt und wofür habt ihr euch dann letztendlich entschieden?
Mhm. Also das ist natürlich super individuell. Manchmal, wie gesagt, bekommt man vielleicht einfach irgendwas für die Schilddrüse verschrieben und man probiert es nochmal in einem natürlichen Zyklus. Bei uns war klar, dass da so ein, zwei Sachen sind, die es schwierig machen. Und also ich möchte es jetzt nicht im Detail erklären, weil es mir doch zu privat ist, was genau es ist, weil dann wieder vielleicht 1000 Tipps kommen. Und deswegen halte ich das lieber ein bisschen bedeckt. Und ja, man kann erstmal eine Insemination probieren. Das heißt, da wird eigentlich das Sperma an Ort und Stelle gespritzt. Das muss nicht selber zu den Eizellen gehen, sondern es wird gespritzt. Das probieren eigentlich ganz viele Paare am Anfang, weil es noch der natürlichste Weg ist, eigentlich einfach die Spermien näher zu den Eizellen zu bringen. Das war was leider, das bei uns ausgeschlossen wurde, dass es halt wenig bringt. Und wir mussten uns dann eigentlich wirklich entscheiden, ob wir eine, man sagt ja jetzt, glaube ich, auch nicht nur künstliche, sondern assistierte Befruchtung machen wollen, und haben uns dann wirklich dazu entschieden, das zu probieren. Weil wir wussten, okay, wir können das jetzt noch jahrelang weiter probieren, vielleicht klappt es, vielleicht nicht, es war alles sehr unsicher. Und wir sind beide auch nicht mehr die Jüngsten, obwohl also vom Hormon alles okay ist. Und da haben wir uns eigentlich für diese assistierte Befruchtung entschieden.
Und du sagst gerade, dass ihr auch nicht mehr so viel Zeit sozusagen hattet jetzt oder habt, um zu warten. Hast du dir jemals in deinem Leben vorstellen können, diesen Weg überhaupt zu beschreiten? Also wenn du früher so dran gedacht hättest, hier in Anführungszeichen künstliche oder assistierte Befruchtung, hast du da überhaupt mal drüber nachgedacht, ob sowas für dich in Frage käme?
Nee, niemals. Und es ist auch wirklich ein Thema, wo einfach keiner Berührungspunkt hat, wenn er nicht selber drin steckt. Vielleicht mal die Freundin oder so. Aber ja, ich muss sagen, dass mein Leben immer sehr gut verlief in dem, was ich mir wünsche. Das hat immer alles funktioniert, alles geklappt. Und dann kam dieser Kinderwunsch und es ist was, wo man wirklich komplett die Kontrolle verliert und oft gar nicht weiß, was man tun soll. Und dachte ich nicht. Ich dachte, es klappt auch alles. Das ist, glaube ich, genauso wie mit Fehlgeburt alles. Es gibt so viele Themen rund um die Schwangerschaft. Da weiß man wirklich erst, was das bedeutet, wenn man drinsteckt. Und vorher dachte man immer, nee, mich betrifft das niemals. Es klappt.
Und jetzt, was würdest du sagen auf der, sag ich mal, Kinderwunschreise, wo ihr jetzt seid? An welchem Punkt steht ihr denn aktuell? Also habt ihr da jetzt schon das Ganze probiert? Hat es schon geklappt, beziehungsweise, ich glaube, du hattest neulich auch in deiner Story gezeigt, dass irgendwie jetzt ein Zyklus bestimmt wurde oder eine Zeit bestimmt wurde, wo das vonstatten gehen soll. Wie ist denn da jetzt aktuell das Vorgehen?
Also ich hatte halt diesen, jetzt mal traditionellen Hormonzyklus, wo man guckt, dass die Follikel ganz groß werden, aber der Eisprung herausgezögert wird, sodass man ganz viele Follikel sammeln kann und dann mit einer kleinen OP sozusagen absaugt und dann werden die befruchtet. Und diesen Zyklus hatten wir dieses Jahr im Februar und konnten auch wirklich einige gewinnen. Und da wurde mir dann während dieses Zyklus, das klappt auch nicht immer im gleichen Zyklus, weil man manchmal durch die Hormone so eine Überstimulation hat, aber mir konnte im gleichen Zyklus ein Achtzeller, alias eine Eizelle, die 3 Tage alt ist, zurück in einem Transfer zurückgegeben werden. Und die hat sich nicht eingenistet. Also das ist aber, das spürt man gar nicht. Die hat sich dann einfach nicht eingenistet. Man kann dann 11 Tage nach dem 11 Tage nach dem Eisprung kann man immer einen Bluttest machen und gucken, ob man halt schwanger ist oder nicht. Und die hat sich nicht eingenistet. Dann haben wir erstmal so einen Zyklus Pause gemacht und jetzt in meinem letzten Zyklus haben wir das Ganze in einem natürlichen Zyklus probiert. Das heißt, ich habe vorher gar nichts genommen. Man hat einfach geguckt, okay, wann ist ungefähr der Eisprung? Dann habe ich 2 Medikamente angefangen zu nehmen, auch Progesteron und noch was anderes. Und dann wurde mir eine unserer eingefrorenen 5 Tage alten Eizellen, also befruchtete Eizelle eingefügt, die heißt dann Blastozyste. Das ist super, super kompliziert, aber ich hoffe, man kann es ganz gut verstehen. Und da warten wir jetzt eigentlich, ob die sich eingenistet hat. Genau, das ist jetzt eigentlich wieder so eine spannende Phase.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine heiße Phase jetzt. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es diesmal klappt und dass ihr euch dann darüber freuen dürft. Das wäre natürlich jetzt richtig schön, vor allem wenn diese Folge dann erscheint, wissen wir vielleicht schon, ob es geklappt hat oder nicht.
Ja, ich bin auch gespannt, aber ich merke schon auch, dass mir persönlich der Umgang damit leichter fällt. Ich weiß, und nach diesem ersten Transfer. Ich habe mir überhaupt nicht getraut, irgendwas zu machen. Irgendwie, ich war so voll auf rohen Eiern, bin ich so durchs Leben gegangen und hoffte, oh Gott, wann kann ich diesen Test machen, kann es wissen. Und jetzt ist es so, ich habe das gemacht und mein Leben geht weiter und ich gehe weiter surfen und mache Sport und mache dies und mache das. Und ich merke jetzt da, weil das Ganze sich jetzt schon fast 3 Jahre hinzieht, dass man immer besser damit umgehen kann und immer besser diesen Wunsch trotzdem im Alltag integrieren kann und der darunter nicht so leidet.
Und dir ist es ja auch echt extrem wichtig, das natürlich auch nach außen weiterzugeben, ne? Also damit andere einfach auch sehen, es ist okay, wenn man darüber spricht und man muss darüber sprechen und der Umgang damit, der muss einfach, ja, oder sollte einfach sensibler stattfinden, weil ich glaube, du hattest neulich auch mal in deiner Story einige Nachrichten geteilt, die du bekommen hast. Was sind denn da so für Reaktionen, die du jetzt als besonders unsensibel empfindest in dem Zusammenhang?
Ja, also es ist es ist das ganze Mentale oder Zwischenmenschliches, glaube ich, ein super schwieriges Thema, weil ganz viele Frauen sich halt gar nicht trauen, darüber zu sprechen, weil sie halt auch Angst haben, dass irgendwelche Sachen gesagt werden, die sie noch mehr verletzen. Das ist natürlich ein Thema, wo man total verletzlich ist. Aber oft ist es so viel schwerer, das alles nur mit sich und dem Partner auszumachen, als auch einfach offen darüber zu reden. Also das ist so, das gelingt bei mir ganz gut. Ich erzähle es jedem, ich sage, ja, jetzt gehe ich wieder nach Berlin und gehe in eine Kinderwunschklinik und dann fragen die mal nach und dann sind die interessiert. Es ist ein Teil von einem Gespräch, aber der andere, ja, man nimmt es als selbstverständlich, okay, da ist eine Frau, die will einen Kinderwunsch und ja, ich frage sie auch, wie es ihr geht oder ob ich was tun kann. Aber ich glaube, was immer schwierig ist, ist einerseits ungefragte Ratschläge, so, ja, bei mir hat das und das geholfen. Ja, das kann auch einfach reiner Zufall sein. Oder die Frau hat ein ganz anderes Problem und es hilft einfach überhaupt nichts, jetzt einfach Münzpfeffer zu nehmen oder sowas. Also, dass man, aber es ist auch schwierig, weil...
Es ist ja oftmals auch gut gemeint, ne?
Ja, genau, aber ein Ratschlag ist auch ein Schlag und das ist halt irgendwie schwierig. Also, ich glaube, es ist schön, wenn man seine eigene Erfahrung teilen will, man einfach fragt, möchtest du wissen, was mir geholfen hat? Dann ist das einfach, dieser eine Satz macht alles ganz anders. Da kann ich selber entscheiden, bin ich gerade in der Lage, einen Ratschlag aufzunehmen, weil oft macht es ja auch mit dem Betroffenen was. Man geht durch, sollte ich das noch machen, soll ich das nicht machen? Ist das relevant für mich? Also das ist schon besser, da gefragt zu werden vorher, ob man das möchte. Und dann kann man einfach fragen, hey, willst du drüber reden, wie gerade der Stand der Dinge ist? Und entweder sagt die Person halt ja oder nein.
Und ich meine, nach 3 Jahren kann man ja schon davon ausgehen, dass bereits einiges probiert wurde, als nur herkömmlich das zu tracken. Also da macht man sich ja auch selber Gedanken. Das ist ja auch immer ähnlich, wenn man ungefragte Ratschläge zur Babyernährung, Babyschlaf oder was auch immer bekommt. Ja, wir haben schon einiges versucht und es ist auch schon einiges schiefgegangen. Aber ja, es ist halt echt so individuell und da ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl dann auch angesagt. Was würdest du denn sagen, was ist für dich persönlich die größte Herausforderung dabei?
Also für mich persönlich ist es auch so, dass das Thema Kinderwunsch ja halt auch immer diese traurigen Phasen hat, wenn es nicht geklappt hat. Also sei es jetzt, dass man es einfach probiert, da klappt es halt dann nicht und dann ist man traurig. Oder wenn man wirklich in dem Prozess der assistierten Befruchtung ist, dass es nicht klappt. Und für mich ist es immer schwierig, weil ich so offen damit umgehe, manchmal ein Gefühl zu bekommen, ob ich damit auch zu viel bin mit meinen negativen Sachen, die ich auch teile. Weil natürlich will alle nur das Schönste sehen und natürlich bekommen meine Freunde dann auch mal mit, okay, da ist jetzt auch wieder eine traurige Phase und ach, es hat schon wieder nicht geklappt und dass ich von meiner Außenwelt nicht gemieden werde, weil es vielleicht gerade mal nicht so gut läuft. Also das waren wirklich so eigene Erfahrungen, dass eine alte Freundin sich nach Monaten gemeldet hat und wirklich gesagt hat, ja, ich weiß, du bist in diesem Kinderwunsch und ich wusste jetzt gar nicht, wie ich dich ansprechen oder anschreiben soll, wo ich mir dachte, ich bin ja noch viel mehr als nur dieser Kinderwunsch. Und das ist so schade, dass man dann solche Menschen allgemein mit schwierigen Phasen meidet. Oder auch jobmäßig, dass mich ein Pärchen für ein Shooting nicht anfragen wollte, weil sie ja wissen, ich habe dieses Kinderwunschthema. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wirklich dieses ganze normale Leben und der Alltag stabil bleibt, wenn man weiß, man hat die Menschen und seine Freunde, die sind für einen da. Und da kann man solche Phasen, wo man halt auch mal ein paar Tage traurig ist, super gut überstehen. Aber manchmal ist es halt schwierig, viel zu teilen und dann zu hoffen, dass die anderen auch damit umgehen können.
Was macht der Satz mit dir? Sei doch froh, du hast ja schon ein Kind.
Auch ganz schwierig, weil die Person mir damit sagen möchte, was meine Wünsche zu sein sollen. Weil also ich soll nur einen Wunsch nach einem Kind haben und alles andere ist mehr. Aber es muss ja jeder selber für sich entscheiden, mit wie viel oder mit was er glücklich ist. Ob mit 5 Hunden, mit 3 Alpakas, mit 10 Kindern. Und so wird mir eigentlich von der anderen Person auferlegt, mit was ich zu glücklich sein zu haben sollte sein. Oh Gott, ja. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja. Ja, weil das habe ich tatsächlich jetzt auch schon öfter mitgekriegt, ne? Wenn dann Leute schon ein Kind haben, dass dann eben das schnell so abgewiegelt werden kann. Man sagt, ja, du kannst ja dich glücklich schätzen, du hast ja schon ein gesundes Kind und bei anderen klappt es von vornherein nicht oder wie auch immer, aber es hilft einem halt, glaube ich, in diesem Moment auch überhaupt nicht weiter, weil wenn der Wunsch da ist, wie du sagst, dann ist der halt einfach da und dann ist der ja auch eigentlich dauerpräsent.
Und ich glaube, was noch schlimmer, es gibt noch einen Satz hier. Also noch mehr Zusatz ist immer dieses, lass doch der Natur einfach ihren Lauf. Weil das ist ja, das ist, wenn jetzt jemand Diabetes hat, dann spritzt er sich auch Insulin, weil er dann einfach ein einfaches Leben hat und weil man einfach die Hormone ein bisschen ausgleicht. Aber bei Krankheiten, da darf man dann helfen. Beim Kinderwunsch soll man die Natur akzeptieren. Also wo ist der schmale Grat, wo man sagt, hey, wir haben uns einfach zu intelligenten Lebewesen weiterentwickelt und wir können Nachhilfe bei Dingen schaffen. Und wo müssen wir einfach akzeptieren, wie es ist?
Ja, doch, das kann ich nachfühlen. Ich folge schon eine ganze Weile einer Bloggerin aus den USA. Laura Beverlin heißt die. Und die teilt auch ihre Kinderwunsch-Journey, allerdings jetzt schon seit Jahren, also wirklich auch von fast Anfang an mit künstlicher oder assistierter Befruchtung und auch immer diese ganzen Termine, wo sie dann irgendwie zum Arzt an das andere Ende von den USA fliegen und so weiter. Und es ist also einerseits natürlich traurig, wenn ein Zyklus dann wieder nicht geklappt hat. Auf der anderen Seite merke ich gerade in der Community, was man dann auch so an Kommentaren liest, dass es den Leuten total gut tut, dass jemand das zeigt. Und das ist wahrscheinlich bei deiner Community genauso, dass jemand zeigt, dass das eben so schwer sein kann und dass man damit nicht alleine ist, wenn man sich jetzt auch gerade auf dieser Reise befindet, oder? Wie ist da deine Erfahrung?
Ja, das ist einerseits, dass man halt weiß, man ist nicht alleine. Ich glaube, das ist so hilfreich zu wissen, weil oft redet man halt einfach nicht darüber. Ich finde es aber auch spannend, oder es wurde mir auch gespiegelt durch Nachrichten, dass Betroffene, die vielleicht Freundinnen und Freunde im Umkreis haben, die gerade einen Kinderwunsch haben und dieser Behandlung sind, dass die viel besseres Verständnis dafür bekommen, was man braucht, was man nicht braucht, was man vielleicht machen kann. Das ist ein einfaches, ich denke an dich, manchmal einfach nur genug ist und wie wichtig es für die Person ist, weiter mit ihr in Kontakt zu bleiben und sie nicht zu meiden, weil sie ja gerade in dieser Phase ist. Also es ist auf beiden Seiten, glaube ich, spannend.
Also ihr seid ja jetzt gerade noch an einem ganz anderen Punkt und wir hoffen natürlich alle, dass das so klappt, wie ihr euch das vorstellt. Aber habt ihr euch denn auch schon mal Gedanken gemacht für den, also für den Fall, dass jetzt wirklich gar nichts klappen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, aber wenn es so ist, wie ihr dann weitermachen wollt? Also wäre jetzt zum Beispiel, um einen weiteren Kinderwunsch zu erfüllen, eine Adoption für au euch auch eine Option oder habt ihr euch da noch so gar nicht damit beschäftigt?
Doch, ich glaube, es ist total wichtig, wenn man in so eine Kinderwunschbehandlung geht, auch für sich eine Grenze zu setzen. Wie oft möchte ich das versuchen? Wie oft möchte ich das machen? Um dann irgendwann auch mal damit abschließen zu können. Und schon nach, glaube ich, 6 Monaten, als das mit, also ja, in so in Mitte des ersten Jahres, wo wir versucht haben, auf natürlichen Wegen schwanger zu nehmen, habe ich mir eigentlich auch schon Termine mal gemacht bei einer Therapeutin oder auch eins, zwei Coaches und bin dieses Thema durchgegangen, wie ist mein Leben ohne Kind, dass ich genau weiß, das existiert auch, oder ohne zweites Kind, das existiert, das ist auch lebenswert, das ist okay. Also ich habe immer geguckt, dass ich nicht alles daran setze. Es ist ein Wunsch, für den ich wirklich bereit bin, sehr, 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 sehr viel zu geben, aber ich weiß, wie mein Leben auch nur mit einem Kind aussehen kann. Und ich glaube, das hilft, also Druck rauszunehmen. Und ja, das ist eigentlich das Einzige, was dann auch helfen kann, wenn es wirklich nicht klappt, zu gucken, okay, wie sieht mein Leben dann aus? Was macht es lebenswert? Und auch ganz spannend, warum möchte ich ein zweites Kind? Weil manchmal wird da der Wunsch auch so ein bisschen realistischer betrachtet. Viele sagen, ja, ich möchte gerne ein Geschwisterchen, damit das Kind nicht alleine ist. Und dann auch mal durchzusprechen, ja, wie viele Geschwister gibt es, die nichts miteinander zu tun haben und sich gar nicht mögen. Also, dass man da auch einfach mal ein bisschen einen realistischen Blick auf alles bekommt. Das hat mir auch super geholfen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast ja von der, also von den Medikamenten und von der Hormonbehandlung so ein bisschen erzählt. Das ist, glaube ich, ja körperlich teilweise schon auch ein bisschen herausfordernd. Also wir haben das auch mal im Bekanntenkreis mitbekommen, bei einer Frau, die das eben probiert hat und die dann so eine Hormontherapie hatte. Die hatte dann damals auch wirklich stark zugenommen, was ja, glaube ich, auch der Fall sein kann bei solchen Therapien. Wie ist denn da so deine Erfahrung und was meinst du, sollten Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch über diese Behandlung auch wissen? Also das muss man sich ja bewusst sein, dass das auch ein krasser Eingriff in den Körper sein kann.
Also jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die es über längere Monate hinweg gemacht hat oder ob es wirklich dieser eine Zyklus noch war. Bei mir muss ich sagen, genau. Also ich habe diese Hormone halt wirklich nur diesen einen Zyklus genommen, um die Eizellen zu gewinnen sozusagen. Und das ging bei mir eigentlich wirklich alles gut. Also ich habe da kaum einen Unterschied gespürt. Das war, ja, ich habe mein ganz normales Leben weitergeführt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das über einen längeren Zeitraum auch viel mit einem machen kann. Ja, ich glaube, das ist wieder zu wissen, so wie weit will ich gehen. Und ich finde immer, Wissen, es macht sich wirklich ganz viel zu informieren. Okay, das ist meine Behandlung. Wie ging es vielleicht anderen Frauen damit? Was haben die erfahren? Wie gehe ich damit um, wenn es bei mir eintritt? Also, dass man sich wirklich so ein bisschen darauf vorbereitet, was passieren oder nicht passieren kann und sich halt ganz viel Wissen ansammelt, um sich halt sicherer zu fühlen, weil das ist ja einfach ein total abstrakter Prozess. Und ja, dass das halt ganz viel Zeit auch in Anspruch nimmt, halt immer die Gänge zu der Klinik. Und ich kann mir gut vorstellen und habe selber im Wartezimmer einmal mitbekommen, wie eine Frau wirklich geweint hat und mit ihrem Freund geredet hat. Sie weiß gar nicht, wie sie das mit der Arbeit machen soll, weil da verheimlicht man es ja meistens auch, wie sie die Termine wahrnehmen sollen und alles. Und da dachte ich mir nur, Gott sei Dank bin ich selbstständig. Das ist jetzt was, was ich nicht habe am Problem. Aber das kann natürlich auch eine totale Belastung sein, das überhaupt zeitlich alles zu schaffen, weil es ja so spontan ist.
Ja. Ja, und wie du sagst, ich meine, du möchtest es ja nicht von Anfang an jedem auf die Nase binden und schon vielleicht gar nicht deinem Arbeitgeber.
Ja, aber nicht schön, vielleicht, wär, wenn ich das könnte.
Ja, ne, ja, das wäre absolut.
Verständnis und alles wäre so viel einfacher, ja.
In den USA gibt es tatsächlich, glaube ich, Arbeitgeber, die, wie war das nochmal, die Frauen dafür bezahlen, beziehungsweise denen das ermöglichen, dass die ihre Eizellen einfrieren, damit sie erst später Kinder kriegen, damit sie noch länger sozusagen leistungsfähige Arbeitgeber sind. Aber an sich, ich meine, klar, kann man drüber streiten, wie moralisch korrekt das jetzt ist, aber an sich ist es eigentlich schon besser, wenn der Arbeitgeber sich auch aktiv in diesem Prozess beteiligt, ne? Auch wenn er sagt, ja, mir wäre es eigentlich recht, wenn du erst später ein Kind kriegst, aber es ist ja trotzdem nochmal was anderes und da scheinbar auch schon viel fortgeschrittener, was diese ganzen Behandlungen dann auch angeht, ne?
Ja, Deutschland hat auch, also ist bestimmt auch gut viele ethische Richtlinien, nachdem das überhaupt alles funktioniert. Also da bin ich jetzt auch nicht tiefer reingegangen. Ich weiß nur, dass in anderen Ländern auch, ich glaube schon, Eizellen nach genetischen Defekten untersucht werden, bevor ein Transfer stattfindet, sodass man vielleicht der Frau ersparen kann, eine Fehlgeburt zu bekommen, weil es sich eh nicht entwickelt hätte. Ich glaube, das ist zum Beispiel in Spanien möglich, vielleicht auch in Dänemark, das weiß ich nicht. In Deutschland noch gar nicht, aber dazu habe ich mir auch noch keine eigene Meinung gebildet, ehrlich gesagt.
Für dich war aber von Anfang an klar, dass du die Behandlung, wenn, dann in Deutschland machen möchtest, oder?
Ja, weil das ist ein Thema, das schon allein, wenn ich mich da reinlese, verstehe ich immer noch nicht alles. Und das dann irgendwo noch in einem Land, wo ich die Sprache nicht verstehe, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Weil für mich halt auch dieses Wissen und Verstehen, was da vorkommt und was da passiert, mir eine Sicherheit gegeben hat.
Wir haben jetzt auf jeden Fall auch ganz großes Verständnis dafür entwickelt, dadurch, dass du uns das alles ein bisschen erzählt hast und erklärt hast. Und ich hoffe natürlich auch, dass unsere Community sich, sage ich jetzt mal, ein paar Sachen gemerkt hat, wie man eben mit dem Thema auch sensibler umgehen kann. Wir sind leider schon am Ende von unserer Folge angekommen, aber hast du denn zum Abschluss noch was, was du gerne an die Community loswerden möchtest? Vielleicht auch, wie man mit Paaren umgehen kann, die eben gerade einen Kinderwunsch haben oder in der Kinderwunschbehandlung sind?
Ja, ich glaube, dass diese Menschen halt nicht gemieden werden. Die wollen nicht ihre Ruhe haben, die wollen ihr ganz normales Leben mit ihren Freunden weiterleben. Und dass man halt auch akzeptiert, dass diese dann halt auch mal vielleicht in traurigen Phasen sind. Und da hilft manchmal ein ganz einfaches, was brauchst du? Also wenn man sich unsicher fühlt und wirklich nicht weiß, wie man sich verhalten soll, dass man das einfach anspricht. Und dass dann einfach die andere Person das sagen kann. Es ist oft so, dass auch erwartet wird, dass von, ich nenne es jetzt mal die trauernde Person oder die in der schwierigen Phase sagt, was sie braucht, aber die ist dann einfach nicht in der Kraft oder kann das gar nicht. Und deswegen wäre es einfach schön, wenn die Freunde, die Familie oder wer auch immer da involviert ist, einfach mal kurz fragt, brauchst du was? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich denke an dich. Das muss gar nichts Großartiges sein. Und wenn man sich trifft, kann man ja fragen, hey, willst du gerade über deinen Status reden oder nicht? Dass man so weiß, man hat es auf dem Schirm und ignoriert es nicht, aber der Person selber die Entscheidung lässt, ob sie drüber reden will oder nicht.
Das war jetzt auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Christine, ich danke dir vielmals. Das hat total Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und wir werden natürlich weiterhin gespannt eure Reise verfolgen. Ich drücke die Daumen, dass es mit diesem Zyklus klappt und freue mich, wenn wir uns mal wieder hier treffen zum Quatschen.
Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, diesem Thema wieder mal ein bisschen mehr Raum zu geben. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dafür haben wir doch den Podcast. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Tschüss. Egal, ob man schon ein, fünf oder noch kein Kind hat, ein unerfüllter Kinderwunsch ist für Betroffene ein sehr sensibles Thema. Und wir hoffen, dass dies nach unserer Folge auch deutlich gemacht wurde und damit achtsamer umgegangen wird. Wir gestalten unser Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!